Verkehrsinfo
von Radio Dreieckland.
Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Montagsinfo von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Heute, wie an den beiden Montagen zuvor schon, eine Sendereihe zu Nordirland von der Nordirland-Gruppe Freiburg. Die Telefonnummer im Studio ist wie immer die 31 028.
In the city of Chicago, as the evening shadows fall, there are people dreaming of the hills of Donegal. 1847 was the year it all began. Deadly pains of hunger drove a million from the land. They journeyed not for glory, their motive wasn't greed, a voyage of survival across the stormy sea. To the city of Chicago.
Ja, wie gesagt, das Montagsinfo, ein Hintergrundinfo im Moment zu Irland. Heute der dritte Teil einer vierteiligen Sendereihe zu Irland. Nachdem wir uns in den ersten beiden Sendungen mit der Geschichte Irlands vom 12. Jahrhundert bis heute beschäftigt haben, folgen jetzt zwei Sendungen zu den Knastkämpfen in Nordirland. Konkret vor der Situation oder mit dem Ausgangspunkt, dass sich in diesem Jahre 1991 zum 10. Mal der große Hungerstreik der Gefangenen in nordirischen Knästen jährt, bei dem 10 Gefangene aus IAA und INLA in den Tod gegangen sind.
To the city of Chicago, as the evening shadows fall, there are people dreaming of the hills of Donegal.
Tja, und wegen der zahlreichen Nachfragen immer wieder zur Musik, gleich zu Anfang der Hinweis, heute hört ihr Musik von Christy Moore, einem irischen Liedermacher, der überwiegend politische Lieder zur Situation in Irland, zu den Kämpfen da, aber auch internationalistische Lieder singt. Until all are free, we are all imprisoned.
Geschichte der Knastkämpfe in Nordirland und momentane Situation in den nordirischen Knästen.
Die Geschichte des sogenannten jüngeren Nordirland-Konfliktes von 1969 bis heute ist auch die Geschichte von Internierungen, Folter von Gefangenen, entwürdigenden Nacktuntersuchungen von weiblichen Gefangenen und den Kämpfen der Gefangenen. Die eingangs erwähnte Parole "Until all are free, we are all imprisoned", frei übersetzt etwa "Bis wir alle frei sind, werden wir alle mal im Knast gewesen sein", drückt sehr viel von dem Verhältnis der aufständischen Bevölkerung in Nordirland aus. Fast jede Familie aus der nationalistischen oder republikanischen Bewegung hat Angehörige im Knast. Der Vater, die Mutter, der Bruder, die Schwester, Freundinnen der Familie und so weiter. Nach der brutalen Niederschlagung der nordirischen Bürgerrechtsbewegung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erlebt die IAA eine Art Wiedergeburt. An der Frage des bewaffneten Widerstands gegen loyalistische paramilitärische Truppen und die nordirische Bullerei, die Royal Ulster Constabulary oder kurz RUC, spaltet sich die IRA in einen sogenannten offiziellen Flügel, kurz OIRA, und einen provisorischen Flügel, die Provisional IRA oder PIRA. Letztere ist die heute allgemein als IRA bezeichnete Organisation. Die OIRA und aus ihr hervorgegangene Organisation spielen heute keine bedeutende Rolle mehr. In den frühen 70er Jahren ist die PIRA die einzige Organisation, die einen effektiven Schutz gegen Pogrome und Überfälle gewähren kann. Schnell entwickelt sich eine fähige Guerilla-Armee, die in den nationalistischen und republikanischen Ghettos der Städte sowie in ländlichen Regionen mit Hilfe der Bevölkerung operieren kann. Es herrscht Krieg in Nordirland. Den Briten gerät die Situation zunehmend außer Kontrolle. Ihnen bleibt nur noch eine Möglichkeit: Konzentrationslager.
Am 9. August 1971 führt die britische Regierung die Internierung ohne Gerichtsverfahren ein. In den frühen Morgenstunden werden 342 Menschen verschleppt und in das Konzentrationslager Long Cash oder auf ein Gefangenenschiff in der Belfaster Bucht gebracht. Die Angehörigen haben keine Ahnung, wo sich die Verschleppten befinden oder für wie lange sie interniert sind. Bis auf eine Ausnahme handelt es sich um Menschen aus der nationalistischen oder republikanischen Bewegung. Mehrere der Gefangenen werden systematisch gefoltert. Unter anderem werden an ihnen neue Foltertechniken erprobt. Zum Beispiel die sensorische Deprivation, der Entzug sämtlicher Sinnesreize. Die Ergebnisse der damaligen Folterung finden auch heute noch ihren konkreten Niederschlag. Zum Beispiel auch in Form der bundesrepublikanischen Isolationstrakte. Allein zwischen November 1972 und Ende 1973 werden etwa 650 Republikanerinnen interniert, davon über 60 Frauen. Insgesamt werden über 2000 Menschen interniert, wie gesagt ohne Haftbefehl, ohne Anklage, ohne Prozess und ohne Urteil.
Der 9. August ist auch heute noch in nationalistischen und republikanischen Gegenden Nordirlands ein Gedenktag, der mit Riots von Jugendlichen und einer großen Demonstration in Belfast begangen wird.
Ten years before I saw the light of morn, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva l'équipe de brigade, the pastor and the pledge that made them fight. Atalante is the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Bob Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. Tommy Woods, age 17, died in Cordoba. But with the Fianna he learns to hold his gun. From Dublin to the Via del Grillo, where he fought and died beneath the blazing sun. Viva la Quinta Brigada,
to face the fight. And the last day is to cry around the hillside.
1972 erkämpfen sich Gefangene im Crumlin Road Knast durch einen Hungerstreik den Special Category Status, den Status der speziellen Kategorie, faktisch also die Anerkennung als politische Gefangene. Den republikanischen Gefangenen in England allerdings wird weiterhin der politische Status verweigert. Im November 1973 gehen die Schwestern Marion und Dolores Price in den Hungerstreik und fordern neben dem politischen Status die Verlegung nach Nordirland. Ihnen schließen sich Hugh Feeney, Gerard Kelly, Michael Gohan und Frank Stagg an. Nach monatelanger Zwangsernährung stirbt im Juni 1974 Michael Gohan an den Folgen der Zwangsernährung. Einen Tag später wird den Price-Schwestern nach 205 Tagen Hungerstreik die Zusage gemacht, dass sie nach Nordirland verlegt werden. Aufgrund der starken Proteste draußen beschließt die britische Regierung, künftig keine hungerstreikenden Gefangenen mehr zwangs zu ernähren. Frank Stagg stirbt im Februar 1976 im Hungerstreik als erster nicht zwangsernährter Gefangener im englischen Knast für seine Anerkennung als politischer Gefangener und für die Verlegung nach Nordirland.
Die Internierten in Nordirland haben somit faktisch den Status von Kriegsgefangenen. Sie leben in Gruppen zusammen in Hütten, organisieren ihren Alltag in Ansätzen selbst, können untereinander kommunizieren und nutzen diese Möglichkeiten unter anderem dazu, Ausbruchspläne zu schmieden. Wiederholt brechen Internierte aus Long Cash aus, andere versuchen es immer wieder, ohne Erfolg zu haben. Für die Internierten ist das Lager auch eine der ersten Möglichkeiten, sich weiterzubilden. In den frühen 70er Jahren sehen sich viele als Soldatinnen und können nun, gefangen in den Internierungslagern, ihrem Bedürfnis nachgehen, sich weiterzubilden. In dieser Zeit wird nicht nur der irische Befreiungskampf analysiert und seine Perspektiven diskutiert, sondern es ist für viele auch eine erste Möglichkeit, sich allgemein theoretisch weiterzubilden. Daher kommt der auch heute noch weit verbreitete Slogan: Long Cash, University of Freedom, University of Revolution. Brandon Hughes, einer der damals Internierten.
In the cages, most of the younger people in the early stages, 1970-71, as I say, seen themselves as soldiers, not politicians, and Sinn Féin was out of it after the politics.
Die meisten der jüngeren Leute im frühen Stadium 1970-71 haben sich selbst als Soldaten und Soldatinnen gesehen und Sinn Féin war da, um sich um die Politik zu kümmern. Wir kämpfen und Sinn Féin macht die Politik. Was stattfinden musste, war eine totale, radikale Veränderung in der ganzen Bewegung. Es musste eine militärisch und politisch vorwärtsgehende Bewegung geben. Die Menschen in der Bewegung mussten politisiert werden. Es musste eine politisierte Basis in der ganzen Bewegung geben. Und das fand in den Käfigen statt. Die Briten stempelten es ab als die Universität des Terrorismus. Für mich war Long Cash die Universität der Freiheit, die Universität der Revolution.
Mitte der 70er Jahre ändert sich die Situation drastisch. Mit der Internierung von Oppositionellen und deren faktischer Anerkennung als Kriegsgefangene gibt die britische Regierung zu, dass in Nordirland Krieg herrscht. Auch die britische Präsenz in Irland wird international in Frage gestellt. Sowohl die ökonomische Präsenz im Süden als auch die direkte militärische Präsenz im Norden. Unter diesen Bedingungen entschließt sich die britische Regierung zu einer 3 Punkte umfassenden Strategie.
Ulsterization. Der Krieg in Nordirland soll als ein lokales Problem dargestellt werden. Dazu werden die nordirischen sogenannten Sicherheitskräfte in die Frontlinien geschickt. Die britische Armee wird in den hinteren Linien gehalten. Normalization. Die Situation in Nordirland soll im Ausland als normal gekennzeichnet werden. Dazu gehören zum Beispiel Tourismusprogramme und auch die Zeichnung eines Bildes von religiösen Fanatikern, was wir aktuell jetzt wieder anlässlich des Golfkrieges gegenüber arabischen Menschen erleben. Das Problem soll als auf einige wenige beschränkt dargestellt werden. losgelöst von den 800 Jahren kolonialer Unterdrückung. Und schließlich Criminalization. Passend dazu werden die politischen Gefangenen als Kriminelle bezeichnet. Alle Menschen, die wegen eines angeblichen Vergehens nach dem 1. März 1976 verurteilt werden, erhalten nicht mehr den politischen Status. Sie haben nicht die gleichen Möglichkeiten, zum Beispiel der Kommunikation und Weiterbildung im Knast, wie die internierten Gefangenen. Die Freiheitskämpferinnen werden Terroristinnen. Die IAA stellt dazu in einer Erklärung vom Februar 1975 fest:
Wir sind bereit, für die Beibehaltung des Rechts auf einen politischen Status zu sterben. Jene, die versuchen, uns dieses Recht zu nehmen, müssen vollkommen darauf vorbereitet sein, den gleichen Preis zu zahlen.
In the rebel's glen there lives a man whom some would call a god. Or he could cure your shakes in a bottle of the stuff it cost you 30 bob. Come winter, summer, frost all over a jig and spring in the breeze. In the dead of night a man steps by, McElhattan, if you please.
McElhattan, you blurt, we need you, try a million shaking men. Where are your sacks of barley? Will your legs be seen again? Here's a jig to the man and a reel to the drop and a swing to the girl he loves. May your fiddle play and podgy and cure your company up above.
There's a wisp of smoke to the south of the glen and the podgy is on the air. The birds and the burrows and the rabbits in the sky and the drunkards everywhere. As scary as rock, the fox is out and the god is chasing the hound. And the only thing in decent shape is buried beneath the ground.
McElhattan, you blurt, we need you. Cry a million shaking men. Where are your sacks of barley? Will your legs be seen again? Here's a jig to the man and a reel to the drop and a swing to the girl he loves. May your fiddle play and podgy and cure your company up above.
In McElhattan's house the fairies are out and dancing on the hops.
Am 14. September 1976 weigert sich der erste Gefangene, der nach dem 1. März verurteilt wurde, die Knastkleidung zu tragen und besteht auf seinem Recht als Kriegsgefangener. Die Knastleitung nimmt ihm seine eigenen Kleidungsstücke ab und räumt seine Zelle total aus. Was ihm bleibt, ist ein Nachttopf und als einziges Kleidungsstück eine Decke. Der Deckenstreik hat begonnen. Nach und nach schließen sich immer mehr Gefangene dem Deckenstreik an. Die Schließer weigern sich, die Nachttöpfe zu leeren, weshalb die Gefangenen gezwungen sind, ihre Exkremente an die Wand zu schmieren, um wenigstens noch auf dem Fußboden schlafen zu können. Der Schmutzstreik hat begonnen.
Larry Marley ist einer der Gefangenen im Decken- und Schmutzstreik. Nach seiner Entlassung 1985, nach 13 Jahren Knast, gibt Larry einem Fernsehteam ein Interview, unter anderem über den Decken- und Schmutzstreik.
What about your life in prison? You were on the blanket. Could you describe that?
Basically what it was I was up in the cages, special cat prison, that's what they call the ones who they were sort of recognizing as bloody...
Wie war das Leben im Gefängnis? Du warst im Deckenstreik?
Im Prinzip war es so, ich war Special Cat Gefangener in den Cages, also das, was sie als politische Gefangene anerkannten. Ich versuchte bei mehreren Gelegenheiten auszubrechen. Tatsächlich gelang es mir einmal und ich war etwa ein Jahr draußen. Als ich wieder gefasst wurde, versuchte ich es erneut. Als ich damals frei war, machte ich meine Sache so weiter, wie ich sie sah. Ich wurde wieder angeklagt und habe 14 Jahre bekommen. Ich kam dann in die Age Blocks, wo ich mich weigerte, die Gefängniskleidung zu tragen. Dort war ich 4 Jahre und 3 Monate im Protest. Ich sah die und kannte die meisten der Hungerstreiker. Ich sah sie, kurz bevor sie ins Krankenhaus kamen, sah, wie sie von den Wachteln misshandelt wurden. Ich kannte die meisten von ihnen recht gut. Ich habe aus erster Hand erlebt, was es bedeutet, da drinnen zu sein. Und ich weiß nicht, ob die Medien das rüberbringen, was da passiert. Dass Schläge an der Tagesordnung waren, du dich nicht waschen konntest, nicht ausschlafen konntest. Du warst gezwungen, deine Scheiße an die Wand zu schmieren. Wenn du deinen Urin aus der Zelle rausschüttetest, kamen sie mit Druckgeräten und leiteten ihn in die Zelle zurück.
Sometimes, other times you had the blanket on you. You didn't wash, you didn't slap out, you were forced to put your excrete on the walls. Whenever you poured the urine out the door, you used to come up with squeezies, sort of mop thing, push it back into the cell.
Larry wird 1,5 Jahre nach seiner Entlassung von einem loyalistischen Todesschwadron erschossen.
How is it going there? Everybody from Cork, New York, Dundalk, Gorta Hawkins and Amadi. Here we are in the County Clare, and it's a long, long way from here to there. There's the Burren, and the Cliffs of Moher, and the Tulla, and the Kilfenore, and Mike O'Russell, Dr. Bill, Willie Clancy and Noel Hill, flutes and fiddles everywhere. If it's music you want, you should go to Clare.
Oh, Listoon Varna, Listoon, 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 Listoon Varna.
Sure, everybody needs a break. Climb a mountain or jump in a lake. Some head off to exotic places. Others go to the Galway races. A cousin of mine goes potholing. A cousin of hers loves Joe Dolan. Matty goes to the south of France. And Jim to the dogs and Peter to the dance. And summer comes around each year. We go there and they come here. Some jet off to Frihiliana. But I always go to Listoon Varna.
Oh, Listoon Varna. Listoon, 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 Listoon,
Varna. I always leave of a Thursday night with me tent and me ground sheet rolled up tight. I like to hit Listoon in or around Friday afternoon. This gives me time to get me gear together. I don't need to worry about the weather. Ramble in for a pint of stout, cause you never know who'd be hanging about. There's a Dutchman playing a mandolin, and a German looking for Limogo Flynn, and there's Adam Bono and Gareth Fitzgerald getting their photo taken for the Sunday World. Finbar Charlie and Jim Hand, and they're drinking pints to bathe the band, and isn't it grand?
Oh, Listoon Varna, Listoon, 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 Listoon Varna.
Im Mai 1978 sind über 300 Männer im Hochsicherheitsknast Long Cash im Decken- und Schmutzstreik. Die Krankheiten greifen um sich, zumal den Gefangenen eine ärztliche Behandlung verweigert wird, da sie die Knastkleidung nicht anziehen. Aus dem Tagebuch von Bobby Sands, einem der Gefangenen, geschrieben auf einzelne Blätter Klopapier, die nach und nach aus dem Knast rausgeschmuggelt werden.
Ich sah die stinkenden, verdreckten Wände an, die verrottenden Abfälle und die verfaulenden Essensreste, die auf dem feuchten Boden in den Ecken herumlagen. Die verschlissene, versiffte Matratze, bei 1000 Durchsuchungen in Fetzen gerissen, die Teeflecken an der Decke, die die Reflexion des grellen Lichtes lindern sollen, die zerkratzte, narbige Tür und den infektiösen Nachttopf neben der Tür. Es wurde immer schwieriger, das Bild des üppig grünen Feldes zu beschwören. In jeder Minute schrie mir die albtraumhafte Umgebung ins Gesicht. Aus diesem Albtraum gab es kein Entrinnen, wenn ich nicht aufgeben wollte. Einige, sehr wenige, hatten schon aufgegeben. Sie hatten Häftlingskleidung angezogen und sich angepasst. Das war aber nicht ihr Wunsch gewesen. Sie konnten bloß die nie nachlassende Bürde der Folter nicht ertragen. Die immerwährende Langeweile, Spannung und Furcht, den Entzug grundlegender Notwendigkeiten wie Bewegung und frische Luft, den fehlenden Kontakt mit anderen Menschen, außer durch Rufe, hinter einer verschlossenen, schweren Stahltür.
Brilliant.
Es war kalt, schrecklich kalt. Ich rollte mich auf die Seite, steckte mein wertvolles Stück Tabak unter die Matratze und fühlte, wie sich die Feuchtigkeit an meinen Füßen anklammerte. Ein Tag dem Sieg näher gerückt, dachte ich, und fühlte mich sehr hungrig. Im Vergleich zu früher war ich ein Skelett, aber das war egal. Eigentlich war alles egal, mit Ausnahme des Ungebrochenbleibens. Ich rollte mich abermals auf die Seite, die Kälte tat mir weh. In ihrem gesamten Empire-Arsenal haben sie nichts, um einen einzigen republikanischen Kriegsgefangenen zu brechen, wenn er oder sie sich weigert, dachte ich, und hatte recht. Sie können uns niemals brechen. Frierend drehte ich mich wieder um und der Schnee wehte durch das Fenster auf meine Decken. Choki Allah, sagte ich zu mir. Choki Allah.
Choki Allah ist jiddisch und bedeutet, unser Tag wird kommen.
Im Februar 1980 spitzt sich auch die Situation im Frauenknast von Ahmad derart zu, dass 30 republikanische Gefangene ebenfalls in den Schmutzstreik treten. Ihnen wird der Zugang zu den Toiletten verwehrt. Im Gegensatz zu den männlichen Gefangenen in Long Cache ist es den Frauen im Knast von Ahmad weiterhin erlaubt, ihre eigene Kleidung zu tragen. Deshalb treten die Frauen nicht in den Deckenstreik. Bereits in den Jahren vor 1980 werden Frauen in Ahmar wiederholt auf brutalste Weise geschlagen, in der Regel von männlichen Wärtern. Eileen Morgan schildert einen solchen Angriff von 3 Wachteln.
Einer von ihnen sprang auf mich rauf und schlug mir unaufhörlich auf die Arme und auf die Brust, während ein anderer meine beiden Beine festhielt und sie so herumschwang, dass ich flach auf dem Bett lag. Einer saß auf meinen Beinen und ein anderer auf meiner Brust, während noch ein anderer seine Hand über meine Nase und meinen Mund hielt, so dass ich kaum atmen konnte. Das dauerte einige Minuten. Dann kamen 3 weitere männliche Wachteln mit 4 weiblichen Wachteln rein. Sie hoben mich vom Bett und trugen mich in den Flügel. Die Arme wurden mir auf den Rücken gedreht und meine Beine auseinandergespreizt in die Luft gehalten. Und so trugen sie mich die Treppe runter. Einer der männlichen Wachteln trat mich unaufhörlich und eine weibliche Wachtel zog mir an den Haaren. Als der Knastleiter mit seiner Entscheidung fertig war, ergriffen die männlichen Wachteln mich wieder und schmissen mich den Kopf voran in die Zelle zurück. Einer von ihnen trat mir in den Rücken. Ich wurde in der Zelle liegen gelassen mit einer stinkenden Matratze und mir wurde verboten, die Toilette zu benutzen.
Am 27. Oktober 1980 treten 7 männliche Gefangene in Long Cache in den unbefristeten Hungerstreik, da sie nach über 4 Jahren Decken- und Schmutzstreik eine klare Aussage von den Briten erkämpfen wollen. Ihnen schließen sich im November 3 Frauen in Ahmar an. Später gehen noch weitere Männer in Long Cache in den Hungerstreik. Die Briten scheinen im Dezember einzulenken und die Gefangenen brechen ihren Hungerstreik am 15.12. ab. Aber schon bald zeigt sich, dass die Briten gar nicht daran denken, auch nur eine der Forderungen zu erfüllen. Das ganze scheinbare Einlenken ist nur dazu gedacht, die inzwischen protestierende internationale Öffentlichkeit ruhig zu stellen und der Situation ihre Schärfe zu nehmen. Als die Gefangenen dies erkennen, denken sie über einen neuen Hungerstreik nach. Aber die Situation ist schwierig. Eine erneute Mobilisierung draußen innerhalb so kurzer Zeit scheint kaum möglich zu sein.
Look at the dying soldier. I heard someone whisper, and I saw the blood come through my shirt. Am I going to die here? I don't want to die here. Someone come and pick me from the dirt. I don't belong here. I don't want to die here. Oh no. I don't belong here. Don't let me die here. Oh no. My hands are getting colder. My thoughts are growing weaker. This must be the way it is. Stop the shooting. Don't you see I'm dying? Someone come and say a prayer. I don't belong here. I don't want to die here. Oh no. I don't belong here. Don't let me die here. Oh no.
2,5 Monate nach Abbruch des ersten Hungerstreiks beginnt Bobby Sands am 1. März 1981 als erster den zweiten Hungerstreik. Ihm folgen innerhalb bestimmter Abstände weitere Gefangene. Nach einem abgestuften Muster steigen immer mehr Gefangene in den Hungerstreik ein. Die Forderungen der Gefangenen sind:
Erstens, das Recht, die eigene Kleidung zu tragen. Zweitens, keine Zwangsarbeit im Knast. Drittens, das Recht, während der Freistunden die anderen Gefangenen zu treffen. Viertens, das Recht auf einen Besuch, einen Brief oder ein Paket pro Woche. Das Recht, Unterricht und Freizeit selbst zu organisieren. Fünftens, das Recht auf Haftverkürzung, wie sie normalerweise Gefangenen zusteht.
Die Mobilisierung draußen zieht entgegen den Befürchtungen weite Kreise. Während er im Hungerstreik ist, wird Bobby Sands als Abgeordneter ins britische Unterhaus gewählt und erhält dabei mehr Stimmen als Maggie Thatcher in ihrem Wahlkreis. Weitere hungerstreikende Gefangene werden in das südirische Parlament gewählt. Auch international werden Proteste gegen die britische Regierung laut. Zahlreiche Organisationen unterstützen die Forderungen der Gefangenen. Trotz allem erfüllt die britische Regierung keine der Forderungen. 10 Gefangene aus der IAA und der INLA, der Irish National Liberation Army, sterben im Hungerstreik.
Am 6. Mai 1981
Bobby Sands.
Am 12. Mai 1981
Francis Hughes.
Am 21. Mai 1981
Raymond McCreesh und Patsy O'Hara.
Am 8. Juli 1981
Joe McDonnell.
Am 13. Juli 1981
Martin Herson.
Am 1. August 1981
Kevin Lynch.
Am 3. August 1981
Kieran Doherty.
Am 8. August 1981
Thomas McElvie.
Am 20. August 1981
Michael Devine. An der Beerdigung von Bobby Sands nehmen etwa 100.000 Menschen teil. Umgerechnet auf die Größe der BRD wären das etwa 4 Millionen Menschen bei der Beerdigung eines politischen Gefangenen hier. Im Oktober, nach dem Tod der 10 Gefangenen, wird der Hungerstreik abgebrochen, ohne dass die britische Regierung eine der Forderungen erfüllt hatte. Kurze Zeit später wird den Gefangenen das Recht gewährt, ihre eigene Kleidung zu tragen. Eine der wesentlichen Forderungen des Hungerstreiks ist erfüllt. Bobby Sands ist auch heute noch lebendig in seinen Liedern und Gedichten, die er während seiner Zeit im Knast schrieb. Das Lied »Back Home in Derry« ist seinen mitgefangenen Genossen aus Derry gewidmet. In ihm beschreibt er die Versklavung von Iren und Iren Anfang des 19. Jahrhunderts durch die britischen Besatzer und die Torturen auf den Sklavenschiffen. Im übertragenen Sinn schildert das Lied aber auch die Opfer und das Ungebrochenbleiben während der Zeit im Knast, während des Deckenstreiks und während der Hungerstreiks. In abgewandelter Form tauchen in dem Lied einige der Namen der Hungerstreiker auf, etwa Kieran Doherty oder Bobby Sands selbst.
In 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our feathers we carried. In the rusty iron chains we cried for our wains, our good women we left in sorrow. As the mainsails unfurled, our curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. At the mouth of the foil, bid farewell to the soil, as down below decks we were lying. O'Doherty screamed, walking out of a dream, by a vision of bold Robert Dyer. The sun burned cruel as we dished out the gruel, Dan O'Connor was down with a fever. 60 rebels today, bound for Botany Bay, how many will reach their receiver? To hell as our bow fought to swell, our ship danced like a moth in the firelight. White horses rode high as the devil passed by, taking souls to Hades by twilight. 5 weeks out to sea, we were now 43, we buried our comrades each morning. In our own slime we were lost in the time, endless night without dawn. Oh, I wish I was back home in Derry. Van Diemen's Land is a hell for a man to end out his whole life in slavery. Where the climate is raw and the gun makes the law, neither wind nor rain care for bravery. 20 years have gone by, I've ended my bond, comrades, go swap behind me. A rebel I came, I'm still the same. On the cold winds of night you will find me.
Brenton Hughes, Ende der 80er Jahre, nach 13 Jahren Knast entlassen, erinnert sich.
I remember saying years ago during the blanket and after the hunger strike, that no one is ever going to be able to tell this story. Nobody's ever going to be able to understand what it's like here, and nobody's ever going to be able to read it.
Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren während des Deckenstreiks und während des Hungerstreiks sagte, dass niemand je fähig sein wird, diese Geschichte zu erzählen, das zu verstehen, wie es hier ist, und niemand wird dir fähig sein, das niederzuschreiben. Da gab es was, du hattest eine Gruppe von Leuten, eine Gruppe von Männern, die zusammen über 4 oder 5 Jahre die Entwicklung von einer Stufe hin zum absoluten Extrem machten. Es gab eine nahezu liebevolle Kameradschaft unter diesen Leuten, die sich über die Jahre entwickelt hatte. Für mich ist das etwas Einmaliges. Diese tiefe, solidarische Kameradschaft. Und ich denke, der Eindruck, den ich immer hatte, war, dass das alles ganz normale Menschen waren. Viele von den Leuten, die das durchgemacht haben, wären nicht die gleichen, wenn sie es nicht durchgemacht hätten. Was ich versuche zu sagen ist, dass diese Zeit damals, dieses Leiden, diese Kameradschaft, diese Menschen zusammengebracht hat. Diese Einheit bewirkte in ihnen, in uns, ein gegenseitiges Gefühl des Verbundenseins und des Sich-Anvertrauens. Ich weiß nicht, was es ist, und ich glaube nicht, dass diese Menschen einzigartig waren. Ich denke, die Situation, in der wir uns befanden, war einzigartig und brachte die Art von Menschen hervor, die sie waren. Manche Menschen nannten sie Heilige. Ich erinnere mich daran, ein kleines Stück Papier reinzubekommen, in dem gesagt wurde, dass die Leute im Deckenstreik nahezu Heilige waren. Ich denke, das ist oberflächlich. Sie waren keine Heiligen. Es waren ganz normale Leute. Sie haben normale Sachen gemacht und normale Sachen vermisst. Sie haben über Sex geredet und über ihre Freiheit. Und nachts redeten wir über die Sterne, über Gott oder gibt's überhaupt einen? Wir redeten über die Schönheit der Sterne oder was auch immer. Und diese ganze Zeit, das Ganze durchzumachen, gewöhnliche Menschen mit ganz normalen Problemen, die aber etwas fanden, was absolut einmalig ist, ermöglichte es 10 Menschen bis zum Tod zu gehen. Ich denke, es ist der Kampf, das Ziel, das du verfolgst, und der Glaube an dieses Ziel. Ich denke, das ist eine dauerhafte Sache. Du fühlst dich schwach, wir hatten alle Angst, niemand von uns wollte sterben und wir wussten, worauf wir uns einließen und waren darauf vorbereitet. Und es passierte. Viele von meinen Freunden sind tot, wurden in den Straßen Belfast getötet. 10 von meinen Freunden starben, als sie im Gefängnis waren, und wir waren zusammen, als sie starben. Und ich sage mir, für was? War es das wert? Und Menschen fragen mich laufend, war es das wert? Und ich kann sagen, dass wenn dieser Kampf zu Ende ist, wenn die Briten aus diesem Land entfernt sind, wenn wir eine 32 Grafschaften umfassende sozialistische, demokratische Republik zustande bringen, wenn die Reichtümer dieses Landes wieder in den Händen der Menschen liegen, die hier leben, dann werde ich sagen, ja, das war's wert.
A girl cries in the early morning, woken by the sound of a gun. She knows somewhere somebody's dying beneath the rising sun. Outside the window of her cabana, the shadows are full of her fears. She knows her lover is out there somewhere, he's been on the run for years. Oh, the soul of El Salvador. The bell rings out on the chapel steeple, the priest prepares to say mass. The sad congregation come tired and hungry to pray their troubles will pass. Outside the sun rises over the dusty streets where the crowd gathers round. Flies and mosquitoes are drinking from pools of blood where his body is found. Oh, the soul of El Salvador. Out on the ranch, the rich man's preparing to go for his morning ride. They've saddled his horse out in the corral. He walks out full of pride. He looks like a cowboy in one of those pictures the president made in the past. The peasants in rags, they stand back for their audit, and Rico gallops fast. Over the soul.
Nach dem Hungerstreik ist die Situation der Gefangenen schwierig. Einige wollen mit den Protesten weitermachen. Andere sind schon längst ausgestiegen. Hinzu kommen Frustration und Ausgelaugtsein nach Jahren des Protests. Nackt, ohne Hofgang, ohne Bücher, ohne Tabak in der Zelle, nur in eine Decke gehüllt. Und das Opfer von 10 toten Genossen und das Leiden während der Hungerstreiks. Auch draußen verändert sich einiges dramatisch. Aufgrund von Kronzeugenaussagen kommen Hunderte von Genossen und Genossinnen innerhalb kurzer Zeit in den Knast. die natürlich entsprechend im Kampf draußen fehlen.
Vor diesem Hintergrund wird im Knast eine völlig andere Strategie entwickelt. Es geht nicht mehr so sehr darum, die Haftbedingungen zu verändern, auch wenn dies immer Teil des Knastkampfes bleibt, sondern darum, auszubrechen. Am 4. November 1982 wird von den Gefangenen aus offiziell die Arbeitsverweigerung beendet. Natürlich verrichten die Gefangenen die Arbeit nicht so, wie die Knastleitung sich das vorstellt. Die Betongartenzwerge, die die Gefangenen fertigen sollen, fallen immer wieder in sich zusammen. Aber die Arbeit stellt eine Möglichkeit dar, zusammenzukommen, die Besetzung der Sicherheitstore zu studieren, sich die Lage der Wachtürme einzuprägen und die Werkstätten zu nutzen. In den Werkstätten werden Replikawaffen, naturgetreue Nachbildungen echter Waffen geschnitzt, die sich bei Ausbrüchen schon immer bewährt hatten. Und auch die Schließer schauten nicht mehr so genau hin, sind froh, dass es keine derben Konfrontationen mit den Gefangenen gibt. Ein Ausbruchskomitee wird gegründet, das verschiedene Pläne und Informationen koordinieren soll. Der Kopf dieses Komitees ist der bereits vorher erwähnte Larry Marley, sein Spitzname Papillon. Im Laufe des Jahres 1983 konkretisieren sich die Pläne. Am 25. September desselben Jahres schließlich ist es soweit. Die Gefangenen übernehmen einen gesamten Block und 38 IAA-Leute brechen aus einem der wohl sichersten Knäste weltweit aus. Papillon ist nicht dabei. Er hat zu diesem Zeitpunkt nur noch 2 Jahre abzusitzen und es sollen vor allem diejenigen raus, die lebenslänglich oder sehr lange Haftstrafen absitzen müssen. Der Ausbruch stellt sowohl einen militärischen wie propagandistischen Sieg der IAA dar. IAA-Leute aus ganz Nordirland, insgesamt über 140 Männer und Frauen, sichern die Fluchtwege bis an die innerirische Grenze. Aufgrund eines Zwischenfalls wird ein Teil der Ausbrecher schon kurze Zeit später wieder gefangen. Trotzdem, die britische Regierung und ihre Sicherheitstechniker springen im Dreieck.
Ten years before I saw the light of morn, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid thundered on. Truth and love against the force of evil, brotherhood against the fascist clan. Viva la Quinta Brigada, the pastor and the pledge that made the fight.
In den frühen 80er Jahren werden in Lancash auch verschiedene Verbesserungen in den Knästen erkämpft, beispielsweise die Trennung von loyalistischen Gefangenen.
Für die Frauen verschärft sich 1982 die Situation im Knast erneut. Gegen alle republikanischen Gefangenen werden die Nacktuntersuchungen, die sogenannten Strip Searches, eingeführt. Entwürdigende Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Frauen in ihrem Kampfeswillen zu brechen. Sie sind nichts anderes als spezielle, gegen Frauen gerichtete Maßnahmen, die alle Auswirkungen einer Vergewaltigung haben. 1986 werden die Frauen aus dem Armagh-Knast in den neuen Hochsicherheitsknast Magaberry verlegt. Mairead Farrell wird 1986 nach 10,5 Jahren Knast entlassen. Sie berichtet, ausgehend von ihrer eigenen Geschichte, über die Entwicklungen im Knast.
In Belfast zu wohnen ist politische Bildung. Meine Familie hat einen republikanischen Hintergrund. Da ich in der Falls Road wohne, sah ich, wie Leute festgenommen wurden. Ich sah die britischen Soldaten. Meine politische Bildung habe ich allein vom Hinsehen bekommen. Damals waren auch Frauen dabei. Ich war noch sehr jung, als ich mich der republikanischen Bewegung anschloss. Wir haben damals gegen die Festnahmen protestiert. Wir waren richtig auf der Straße, als die Briten in die Bezirke kamen. Wir haben immer mit Mülltonnendeckeln gescheppert und ähnliches mehr. Man merkt, was los ist. Verstehen Sie? Man spürt, man muss etwas verändern. Hier geschieht Unrecht. Man stellt fest, dass man sich mehr und mehr engagiert. Da gab es die Military Campaign. Frauen waren auch dabei und ich fing an mitzumachen. 1976 wurde ich festgenommen und angeklagt, 3 Explosionen verursacht und 2 Gewehre besessen zu haben. Ferner wurde ich der Mitgliedschaft in der irischen republikanischen Armee angeklagt, wofür ich 14 Jahre Gefängnis bekam, von denen ich 10,5 Jahre abgesessen habe. Ich würde sagen, dass die republikanische Bewegung uns Frauen auf eine bestimmte Weise als ebenbürtig behandelte, weil wir auch im Gefängnis waren. Gleichzeitig hatte sie nicht das Gefühl, dass wir wirklich dazugehören sollten, so wie wir für die Allgemeinheit eben die Frauen im Gefängnis von Arnar waren, wo wir eigentlich nicht hingehörten. Wir sollten draußen bleiben und alles den Männern überlassen, verstehen Sie? Die Männer können das schon, sie brauchen keine Frauen dabei. Frauen sollen nicht politisch aktiv werden, sie sollen beschützt werden, auf uns soll aufgepasst werden. Aber wir sollen bestimmt nicht an einem Nouveau-Protest teilnehmen. Das ist eine Aktion, bei der die Gefangenen sich nicht mehr gewaschen haben. Ganz am Anfang haben wir uns selbst eher als Unterstützerinnen gesehen. Wir haben den Männern in den Gefängnisblocks geholfen. Gleichzeitig aber wollten wir als politische Häftlinge anerkannt werden, genauso wie die Männer. Ich würde sagen, wir selbst, wir Frauen, hatten zu Anfang keine gute, klare Haltung. Wir haben im Gefängnis gelernt, wir haben durch das, was wir da erlebt haben, ein klares Bewusstsein dafür bekommen, dass wir Frauen waren. Die republikanische Bewegung hat sich im Laufe der Jahre in Bezug auf weibliche Gefangene weiterentwickelt und wir haben uns im Gefängnis auch weiterentwickelt. Ich glaube, beide Seiten haben gelernt.
Mairead Farrell wird am 6. März 1988, ebenso wie ihre beiden Begleiter Danny McCann und Sean Savage, von Mitgliedern der Spezialeinheit der britischen Armee SAS in Gibraltar erschossen. Alle 3 sind unbewaffnet.
Look at the dying soldier. I heard someone whisper, and I saw the blood come through my shirt. Am I going to die here? I don't want to die here. Someone come and pick me from the dirt. I don't belong here. I don't want to die here. Oh no, I don't belong here. Don't let me die here. Oh no, my hands are getting colder. My thoughts are growing weaker.
An dieser Stelle wollen wir mal aufhören mit den Knastkämpfen in Nordirland, der erste Teil heute also. Am nächsten Montag wieder um 18 Uhr auf dem Infosendeplatz könnt ihr dann den zweiten Teil hören, wo es weitergeht mit der Situation in nordirischen Knästen heute und außerdem die Situation von irisch-republikanischen Gefangenen hier auf dem europäischen Kontinent, in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich und in der BRD. Also nächsten Montag 18 Uhr, 102,3 Megahertz, irisch-republikanische Gefangene, ihre Situation heute.
They stopped shooting. It started raining. This must be the way. I don't belong here. I don't want to die here. Oh no. I don't belong here. Don't let me die here, oh no.
Ja, wie gewohnt, am Ende des Montagsinfos die Veranstaltungshinweise. Ein Veranstaltungshinweis zu heute Abend, und zwar um 20 Uhr im Südwind in der Loretto-Straße. Ein Vortrag mit dem Titel Der Golfkrieg, Ursachen und Folgen. Dann die weiteren Veranstaltungshinweise beziehen sich auf morgen, Dienstag, den 19. März. Und zwar sind 2 Familien in Emdingen konkret von der Abschiebung bedroht. Und es wird dazu aufgerufen, dass alle Menschen, die sich für diese beiden Familien einsetzen wollen, morgen am Dienstag, 19. März 1991, zum Flüchtlingsheim Neue Straße 45 nach Emding kommen, und zwar in der Uhrzeit von 18 bis 20 Uhr. Ebenfalls morgen am Dienstag um 20 Uhr gibt es hier in Freiburg eine Volksküche im Strandcafé in der Adlerstraße 12. Die Speisekarte sieht arabische Küche und Salatplatte vor. Essen und Trinken für die Prozesskasse morgen 20 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12. Und noch ein letzter Veranstaltungshinweis: am Mittwoch um 20. März um 12 Uhr soll an der Wilhelmstraße Ecke Schneeflinstraße ein erster Spatenstich für die Umstrukturierung getan werden. Verschiedene Gruppen oder Organisationen rufen dazu auf, zu diesem Spatenstich dabei zu sein. Steht hier noch, bringt Trommeln, Pfeifen und andere Krachinstrumente mit. Also am Mittwoch, 20. März, 12 Uhr, Wilhelmstraße, Ecke Schneeflinstraße. Ein Treffpunkt für alle Interessierte ist eine Stunde vorher um 11 Uhr am Mittwoch im Strandcafé Adlerstraße 12. Tja, und damit sind wir heute mal etwas früher am Ende. Das war wie immer das
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.